den Vortrag, den ich euch halten möchte, das ist jetzt kein abgelesener Vortrag vom Blatt, sondern das sind eigentlich eher so Thesen und Reflexionen mit ein paar Materialien, die ich einstreuen möchte. Und weil der Charakter dieses Vortrags eben so eher, den Charakter einer Seance haben soll, ne, möchte ich euch bitten, jederzeit zu intervenieren, also nicht zu warten, bis der Vortrag nach einer Stunde etwa am Ende angekommen ist, sondern jederzeit zu intervenieren und zu kritisieren und was weiß ich, mit Tomaten zu werfen, was halt gerade angebracht ist, wenn hier Dinge von mir unklar ausgedrückt werden oder wenn ich hier vielleicht Einfaches kompliziere und Kompliziertes vereinfache. Ja, also bitte jederzeit einzugreifen. Der Titel von Johannes Agnolis Buch, Der Staat des Kapitals, will im Kern eine Kritik sein an der klassischen linken, linksradikalen, marxistischen, marxistisch-leninistischen, maoistischen, trotzkistischen Auffassung vom Staat, wonach der Staat einfach nur eine Art Überbau ist der Ökonomie, wonach es also eine Art ökonomische Basis gibt, auf der sich der Staat als ein Überbau erhebt. Ein Überbau, der dann von den herrschenden Klassen gemeinerweise okkupiert wird und gegen die wirklichen Interessen der Gesellschaft ausgespielt wird. Diese sehr gängige Idee, wonach der Staat eigentlich das Reich der Freiheit ist, etwas Abgeleitetes, Uneigentliches, Ephemeres, nicht ganz so dinglich Brutales wie das Kapitalverhältnis, das ist eine Auffassung, die etwa in den Kreisen der Rosa-Luxemburg-Stiftung sehr verbreitet ist und etwa vom Chef dieser Partei, Oscar Lafontaine, auf den Begriff gebracht wird in seinem Buch mit dem Titel Politik für alle. Also müsste eigentlich eine Art Politik für alle betreiben und eine Politik für alle setzt auch voraus einen Staat, der eben der Staat des ganzen Volkes ist. Und diese Phrase vom Staat des ganzen Volkes, was man als eine Utopie anzustreben habe, das ist eben die sozialdemokratische Antike, oder man als Utopie schon einmal realisiert habe, das ist die bolschewistische Antike bis vor 89. Und der Satz eben vom Staat des ganzen Volkes ist auch zitiert aus dem Parteiprogramm der KPdSU von 1961 und ist gleichfalls zitiert aus dem Parteiprogramm der SPD von 1890. Also wo sich also hier schon eine gewisse, ein gewisser Gleichklang dieser traditionellen Arbeiterbewegung ergibt. Und gegen diese Staatsauffassung möchte ich mich heute Abend mit aller Vehemenz aussprechen und möchte gegen diesen Gedanken von Basis und Überbau zeigen, dass Kapital und Souveränität, dass Ausbeutung und politische Herrschaft gleich ursprünglich sind, sich gegenseitig bedingen, sich gegenseitig wechselseitig konstituieren, dass das eine ohne das andere nicht zu denken ist und dass jede Vorstellung etwa davon, man könne den Staat als einen Hebel gebrauchen zum Sozialismus oder sonst wohin, dass das also ideologische Vorstellungen sind, die zum Grundtatbestand der bürgerlichen Gesellschaft als einer Ideologie produzierenden eben dazugehören. Um mal vielleicht ein Zitat zu bringen von einem im 19. Jahrhundert sehr bekannten Soziologen, also eigentlich dem Begründer der deutschen Soziologie, Lorenz von Stein. Bei dem heißt es etwa 1850, die Freiheit, das ist die vollste Selbstbestimmung jedes Einzelnen, ist das Prinzip des Staates. Der Staat kann daher gar nicht unfrei sein. Kein Punkt ist in der reinen Staatsidee, von welchem die Unfreiheit entstehen könnte. Es ist daher ein absolutes Missverständnis, in dem unfreien Staate den Staat als einen solchen zu verklagen oder anzugreifen. Man sieht, also hier wird dieses schöne Spielchen aufgemacht, ne, von empirischem Staatsapparat, der sehr schlecht sein kann, mies sein kann, undemokratisch sein kann, bürokratisch sein kann, und der Idee des Staates als solchen, der ein Inbegriff ist des freien Willens und der freien Selbstbestimmung des Volkes über sich. Ich möchte zeigen, dass diese Vorstellung abgrundtief ideologisch ist und nichts anderes darstellt als im politischen Bereich jene ökonomische Ideologie vom freien und gerechten und gleichen Tausch, der frei und gerecht und gleich sein müsste und sein könnte, wenn nicht immer diese blöden Zinsnehmer, Wucherer und Kapitalisten dazwischen funken würden. Das ist etwas, was Marx kritisiert hat. Leider hat er es versäumt, die Gründe sollen noch erzählt werden, hat er es versäumt, das Gleiche eben auch am Staatsverhältnis durchzunehmen. Also die These, die bewiesen werden soll heute Abend, und die ich euch gerne beweisen möchte, ich werde am Schluss eine entsprechende Resolution vorlegen, lautet, es gibt kein Basisüberbauverhältnis, es gibt keine Ableitung des Politischen aus dem Ökonomischen, es gibt keine Möglichkeit, den Staat als Freiheit der Selbstbestimmung zu begreifen, sondern es ist vielmehr so, dass der Staat nicht als eine Ableitung des Kapitalverhältnisses verstanden werden sollte, sondern als die Verdoppelung des Kapitalverhältnisses im Politischen. Anders gesagt, wer Ausbeutung sagt, sagt Herrschaft, und wer Herrschaft sagt, sagt Ausbeutung. Das eine ist oder das andere nicht zu denken. So viel also vielleicht kurz zur Exposition der These, die gerne bewiesen werden möchte. Um nun diese These vielleicht in die Entwicklung einzuleiten, möchte ich euch etwas zitieren aus einem Handbuch der Bundeszentrale für politische Bildung, also einem der wichtigsten Einpeitscherorgane in Sachen Gemeinschaftskundeunterricht und Ähnliches. Da gibt es ein Handbuch der Politik, das seit vielen Jahren immer neuen Auflagen erscheint. Und ich zitiere aus einer Auflage von 91, da heißt es über den Staat, Zitat, Gemeinschaften entstehen in der Weise, dass eine Mehrzahl von Menschen ihr Handeln nach bestimmten Verhaltensnormen aufeinander einstellt und es dadurch koordiniert. Etwa nach den Geboten und Riten einer Religion, nach überkommenen Gebräuchen, nach den Normen einer Staatsverfassung, eines bürgerlichen Gesetzbuches, einer Straßenverkehrsordnung. Das kommt erstmal so ganz freundlich und harmlos daher und klingt fast so wie eine Art Putzordnung im Infoladen. Man einigt sich eben auf was, ne? Und dann ist es eben ein Konsens, und ein Konsens besteht nur dadurch, dass eben Menschen sich auf Menschen beziehen, ne, und bereit sind, das gemeinsam Beschlossene auch wirklich zu verfolgen, was auch in Freiburg im Infoladen hervorragend klappt. Und plötzlich geht der Satz weiter. Die staatliche Rechtsgemeinschaft, also jetzt sind wir schon von der Gemeinschaft zur staatlichen Rechtsgemeinschaft gekommen, ist eine Gemeinschaft, deren Zusammenleben durch garantiertes Recht geordnet ist. Das heißt durch Normen, deren Befolgung durch rechtlich organisierte Erzwingungsverfahren gewährleistet ist. Plötzlich ist also in 3, 4, 5, 8 Zeilen der Konsens umgeschlagen in eine rechtlich organisierte Erzwingungsgemeinschaft, die ja, muss man annehmen, mindestens eine komplette Bundeswehr voraussetzt, unter dem wird es kaum zu tun sein. Es kann aber nicht angegeben werden, wie dieser Umschlag vom reinen Konsens einer Straßenverkehrsordnung, wo man sagen kann, ja, das ist eine Art technisches Gebot zur Regelung objektiv gemeinsamer Angelegenheiten, in diesen Zwangscharakter. Wie kommt dieser Umschlag? Und deswegen ist auch allgemein bei den Staatsrechtslehrern immer vom Rätsel der Politik, vom Rätsel des Staates so sehr die Rede, wie bei den Nationalökonomen, bei den Volkswirtschaftlern vom Rätsel des Geldes und von der unsichtbaren Hand, die es macht, dass das eine sich in das andere übersetzt. Also im Kern dieser Vergesellschaftung, die es macht, dass das freie Spiel von Angebot und Nachfrage sich plötzlich in die Diktate des Kapitals übersetzt, und im Kern einer Politik, die aus Konsens kommen soll, aber Gewaltmonopole erzeugt, steht ein Umschlag von Genesis in Geltung, von Konsens in Zwang. Und dieses nun aufzuschlüsseln und dieses im Einzelnen zu rekonstruieren, das wäre die Aufgabe dessen, was ich materialistische Staatskritik nennen möchte, im genauen Gegensatz zu diesen Theorien vom Staat des ganzen Volkes, die es immer höchstens nur bis zu einer marxistischen Staatstheorie bringen. Ich möchte dann am Schluss des Vortrags zeigen, warum zwischen Theorie und Kritik ein Gegensatz besteht und eben auch zwischen Marxismus und Materialismus. Also, das Politische, so die These, ist in letzter Instanz eine Entscheidung über Leben und Tod. Und diese Entscheidung über Leben und Tod ist das Resultat der Verdoppelung einer in sich verkehrten Gesellschaft in Kapital und Staat zugleich. So wie das Ökonomische über nützlich und unnützlich entscheidet, so entscheidet das Politische über lebenswert und lebensunwert. Und diese Entscheidungen hängen unmittelbar zusammen, weil das Nützliche nur bestimmt werden kann durch das Lebenswerte oder das Lebensunwerte. Insofern ist der Staat nichts anderes als die Veröffentlichung des ökonomischen Zwangscharakters der Kapitalakkumulation in der Form des geraden Gegenteils von Zwang, nämlich in der Form des freien Willens. Das heißt Verdoppelung dieses Zwangs in der Form des freien Willens und Garantie dieses Zwangs durch das Recht, das als nichts erscheint im Kern als ein Konsens. Um das zu erläutern, muss man vielleicht eine etwas merkwürdige Formulierung anziehen, die in der bürgerlichen frühen Aufklärung des 18. Jahrhunderts immer wieder kommt, wenn von Staatsverhältnissen die Rede ist. Etwa bei Rousseau in seinem Buch Der Gesellschaftsvertrag von 1762 heißt es, es muss ein Zwang zur Freiheit ausgeübt werden. Das ist ja erstmal eine paradoxe, nicht sehr stimmige Formulierung, Zwang zur Freiheit. Gemeint ist, dass die Individuen als Subjekte des Rechts konstituiert werden müssen und dass sie in dieser Form des Rechtssubjekts gehalten werden müssen, soll diese spezifische Weise kapitalistischer Vergesellschaftung auch wirklich funktionieren. Dazu nachher noch mehr. Also ich habe einen späteren Teil über den Begriff des Wertes bei Marx im Kapital und warum es bei Marx von einer Kritik der politischen Ökonomie die Rede ist. Also dass die Ökonomie immer als eine politische bestimmt ist, da werde ich das genauer behandeln, was du jetzt sagst. Ich wollte im Augenblick die These sozusagen exponieren, ne? Und habe ich erstmal nur ausgesprochen gegen diese Vorstellung von Basis und Überbau, behauptet, dass die beiden Dinge, Kapital und Souveränität, gleich ursprünglich sind. Den Beweis bin ich jetzt noch schuldig natürlich, das ist ganz richtig. Ne? Ich wollte jetzt nur im zweiten Schritt am Beispiel der bürgerlichen Staatsauffassung ein bisschen was nachsagen, oder? Nein, ich meine... Also ich will jetzt keine Argumenterschleichung betreiben. Also ich möchte natürlich erstmal eben bei der Exposition beginnen und dann eine Problematisierung am Beispiel dieses Zitates der Bundeszentrale nachschieben. Ne? Dass es merkwürdig ist, ne? Dass der Nationalökonom kann nicht erklären, warum Geld Geltung hat. Das ist das Rätsel der Vergesellschaftung, von dem auch immer gesprochen wird und ein kluger Kopf wie Hans-Georg Backhaus hat in seinen Studien über die Wertform an den historischen und klassischen und aktuellen Nationalökonomen nachgewiesen, dass sie irgendwann immer zugeben müssen, dass sie von diesem Rätsel, diesem Mysterium keine Ahnung haben. Und bei den Politologen und Staatsrechtlern ist es ganz genauso. Sie können nicht erklären, wie aus einer Straßenverkehrsordnung, ne, oder aus einer technischen Regel oder aus Geboten und Riten plötzlich etwas werden soll, wie rechtlich organisierte Erzwingungsgemeinschaft. Ne? Da müssen Sie umschalten. Und dieser Umschlagpunkt, das ist der Punkt, an dem eigentlich die ganzen Ideologisierungen des Staates entstehen, woraus sie herauswachsen. Kein Politologe, kein Staatsrechtler nach meiner These kann erklären, wie Recht und Gewalt im Staat eigentlich zusammenhängen. Ist es das Recht, das den Staat konstituiert? These der Konsensgemeinschaft. Oder ist es die Gewalt, die den Staat konstituiert? Also Ursprünglichkeit des Gewaltmonopols. Ne? Das können Sie nicht erklären, weil Sie natürlich bestenfalls das Selbstbewusstsein des gesellschaftlich Unbewussten veröffentlichen, weil sie also in dem Schema von Ausbeutung und Herrschaft denken. Und um nun mit der Exposition mal zum Ende zu kommen, will ich noch zeigen, wie sehr dieser Wahn des freien Willens in der Politik bei denen verbreitet sind, ist, die selber mitten in diesem politischen Prozess als Akteure stecken. Also dass diejenigen, die sich nichts anderes zuschreiben als von Staats wegen voll entfaltete Subjektivität und Herrschaftskompetenz und wissen, was man tut, dass gerade diejenigen, ne, in dieser Verblendung nicht weniger befangen sind als diejenigen, die Waren tauschen. Und ich möchte hier als Beweis den allseits beliebten Peter Hartz heranführen, der mal vor einem Jahr in der Zeit, die Zeit hat so eine Spalte, die heißt Mein Lebenstraum. Da dürfen so Knallchargen immer ihre Träume veröffentlichen. Da hat Peter Hartz seine heimlichsten Infantilismen auspacken dürfen. Und es geht so los hier, der Traum beginnt, ne? Zitat, also möchte jetzt alles vorlesen, aber das ist dann doch zu viel. Der Bundespräsident ruft mich an meinem Geburtstag im August an und fragt, ob er mir einen Wunschtraum erfüllen könne. Sofort sage ich ja, dann er. Und zwar, ich darauf, ich träume von einer Tafelrunde zur Reduzierung der Arbeitslosigkeit. Wie ich mir das vorstelle, ganz einfach, rufe ich in den Hörer. Sie laden eine Runde von 30 Menschen ein, die den Machteliten dieses Landes angehören. Ziel dieser Tafelrunde ist es, sich auf Aktionen zu einigen, die den 5 Millionen Arbeitslosen helfen werden. Eingeladen werden Mitglieder der wichtigsten Gruppen, die Deutschland gestalten. Regierung, Opposition, Gewerkschaft, Wirtschaft, Medien, Kirche, Sandra Maischberger und eine Auswahl von Künstlern und Wissenschaftlern. Ausdrücklich werden alle Gäste, die nach Berlin gebeten sind, aufgefordert, ihr Eigeninteresse zu Hause zu lassen, ihre Eitelkeiten unterwegs aus dem Fenster zu werfen, die Begierde des Besitzes zu kontrollieren und das Haus und Eingemachte spätestens in der Garderobe des Bundespräsidialamts abzugeben. Ausdrücklich gebeten werden die Auserwählten, zudem alle nur erdenklichen, auch die verrücktesten Ideen 1 bis 4, ne, zur Beantwortung der anstehenden Fragen sorgfältig zu sammeln, zu notieren und vorab als Arbeitspapier dem Amt zuzusenden. Also der freie Wille in der Politik kann oft ruhig nur als eine Art Verschwörung von 30 Rittern der Tafelrunde funktionieren. Und man ahnt schon, woher eigentlich diese antisemitischen Phantasmen kommen mit den Protokollen der Weisen von Zion. Das ist die eigene Verschwörung, der eigene Wahn des freien Willens in der Politik, projiziert auf die anderen als Angriff, als Ermächtigung zur eigenen Notwehr. Jetzt geht es hier immer so weiter. Plötzlich ist es stockdunkel, mitten in der Nacht. Und es träumt mir, ich sei Alleinherrscher, schreibt Peter Hartz. Ein wunderbarer, sympathischer, liebevoller Alleinherrscher, wie ihn die Weltgeschichte bisher noch nicht gekannt hat und der für sein Volk nur das Beste will. Der aber plötzlich konfrontiert wird mit einem gigantischen Problem, dem der 5 Millionen arbeitslosen Untertanen. Mir bricht der Schweiß aus, ob dieser Misere in meinem Königreich. Also man wundert sich nun nicht mehr, woher die allgemeine Begeisterung für den Führer kommt, wenn also selbst ein Trottel wie Hartz ein wunderbarer, sympathischer und liebevoller Alleinherrscher sein möchte. Aber solche hier nur besonders verschwurbelten Machtphantasmen findet man überall. Und es scheint dann so, als sei das Recht, in dem sich das Staatshandeln vollzieht, nicht von ähnlicher, dinglicher Gewalt wie das Geld im ökonomischen Handeln. Das Recht ist also etwas, was dieser Illusion des freien Willens besonders zuträglich ist und die Verkörperung dieses freien Willens ausmacht. Ich möchte nun im nächsten Schritt, ich wieder in eine eher systematische Begründung einsteige, zwei, drei Sachen sagen zur Geschichte der Staatsgewalt und dann auf die Logik und den Begriff von Souveränität selber zu kommen. Ich zeige euch mal, ich weiß nicht, ob man es gut sehen kann, dieses Bild hier, also der Anfang der bürgerlichen Auffassung vom Staat ist ja Thomas Hobbes' Buch Der Leviathan, wo er gezeigt wird oder gezeigt werden soll, dass aus dem Krieg aller gegen alle und aus der Angst vor diesem Krieg aller gegen alle auf wunderbare Weise dieses staatliche Gewaltmonopol entsteht, das dann den allgemeinen Landfrieden herstellt und die Sicherheit des Rechts und den geordneten Tausch garantiert. Eine dieser frühen deutschen Ausgaben von Hobbes Leviathan trägt dieses wunderbare Umschlagbild, ich kann es mal rumgehen lassen. Es zeigt, also zur Erklärung, das Original-Umschlagbild dieses Buches von Thomas Hobbes zeigt einen Menschen, der nur aus lauter Menschen besteht und gemacht ist. Ein Übermenschen aus vielen, vielen kleinen einzelnen Menschen, sozusagen einen allgemeinen Menschen. Man müsste sich mal das Wort vom allgemeinen Menschen, das auch in der Staatsrechtslehre eine lange Tradition hat, auf der Zunge zergehen lassen. Dazu kommen wir aber auch noch. In diesem deutschen Umschlagbild ist der Staat auch als eine Ansammlung von Menschen dargestellt, aber von Menschen, die in einen großen, gliederpuppenmäßigen Käfig hineingezwängt sind und praktisch als ein einziges wandelndes Gefängnis diesen Staatsapparat am Laufen halten. Das ist eine schöne Illustration, die vielleicht auch deutlich macht, dass die ökonomische Kapitalisierung, dessen Ausdruck auch in Hobbes Buch zu finden ist, immer zugleich mit einer politischen Zentralisierung und Etatisierung notwendigerweise verbunden ist. Ich weiß nicht, ob es euch geläufig ist, aber im Band 1 des Kapital schreibt Marx ein Kapitel, das heißt die Geschichte der ursprünglichen Akkumulation. Wo kommt eigentlich das viele Geld her, das dann die Kapitalisten als Kapital gebrauchen können? Haben die das gespart, wie gelegentlich behauptet wird, oder haben die das einfach sich durch bestimmte Enteignungsmaßnahmen angeeignet? Und diese Enteignungsmaßnahmen beschreibt Marx in diesen etwa 100 Seiten am Beispiel England auf das Drastischste. Er zeigt eben, wie die Kapitalisierung in Landwirtschaft, die Vertreibung der Bauern vom Land, ihre Zutreibung in die großen wachsenden Industriestädte eben genau diese freie Arbeitskraft schafft, die für Kapitalisierung unersetzlich ist. Er vergisst aber, und zu den Gründen des Vergessens komme ich später, er vergisst aber, dass dieser Kapitalisierung oder dass dieser ursprünglichen Akkumulation des Kapitals eine ursprüngliche Zentralisation der politischen Gewalt historisch ganz genau entspricht. Zum einen mal ist ja die Vertreibung der Bauern vom Land ein Prozess der Ersetzung des mündlich tradierten Gewohnheitsrechts durch das geschriebene Recht der Juristen. Das ist der erste Akt der Vertreibung der Bauern vom Land. Und es ist der Punkt, wo der Staat sich als ein Rechtserzwinger gegen das Gewohnheitsrecht setzt. Das ist zugleich der gleiche Akt, in dem die letzten Reste in England von Allmende, von Gemeineigentum an Grund und Boden der Bauern zerschlagen werden. Also die ursprüngliche Akkumulation ist mit der ursprünglichen Zentralisation des Politischen unmittelbar verbunden. Und wie das auch in England ging, kann man an einem Beispiel vielleicht aus Frankreich ganz genau bezeichnen, nämlich aus den Kämpfen der Pariser Könige gegen die großen Herzöge in der Provence und anderswo, die gezwungen wurden, in Versailles zu residieren und dort im Luxus als aber machtlose Gestalten zu existieren, während ihr Gewaltmonopol gebrochen wurde, während die feudale Anarchie beseitigt wurde, während ein einheitlicher Rechtsraum geschaffen wurde und ein einheitliches Gewaltmonopol. Und diesem einheitlichen Rechtsraum entspricht eben auch ein einheitlicher kapitaler Wirtschaftsraum. Das ist ein Prozess, der historisch ganz und gar parallel passiert, die Kapitalisierung und die Etatisierung. Und deswegen kann man eigentlich auch erst ab dem Augenblick, wo es ein Gewaltmonopol gibt, vom Staat im eigentlichen Sinne sprechen. Es gibt ja viele Historiker, die behaupten, Karl der Große habe schon einen Staat gehabt. Und das sei der Beginn des Staates der Deutschen gewesen, der dann auch entsprechend weit zurückreicht in die Geschichte. Das ist natürlich eine Erschleichung, weil Karl der Große mag vieles gehabt haben, aber er hatte kein Gewaltmonopol, sondern er hatte Lehnsleute, die mit genau definierten auch Gewalt- und juristischen Rechten ausgestattet waren und die jetzt halt bereit gewesen sind, diese Macht auszuspielen. Also ein gewisser schon historischer Konstruktionsfehler des Marxismus, der durch einen Materialismus zu überwinden wäre, liegt daran, die Geschichte so zu schreiben, dass sie dargestellt wird als Einheit von Kapitalisierung und Etatisierung. Das hat, dazu gibt es etwa in den Arbeiten von der Heide Gerstenberger wunderbare Vorstudien und wunderbare Ideen und Anregungen. Woraus aber der Staat seiner Geltung herbezieht, woraus der Staat seiner Geltung nach besteht, lässt sich mit der Genesis, mit der Geschichte schon illustrieren, aber nicht im Kern erklären, um das im Kern zu erklären, woraus auch die Reproduktion dieses Staatsverhältnisses kommt, muss man vielleicht jetzt etwas philosophisch werden und muss auf den Denker, auf Hegel zurückgehen, der nicht nur eine Rechtsphilosophie geschrieben hat, sondern auch die logische Urszene, aus der Staatlichkeit überhaupt, also Herrschaft und Kommando über andere und das Recht auf Leben und Tod zu entscheiden, überhaupt entsteht. Und das ist in der Phänomenologie des Geistes das Kapitel über Herr und Knecht. Das Kapitel über Herr und Knecht zeigt, ne, dass die Verknechtung, also die Ausbeutung eines Individuums durch ein anderes Individuum, nur funktionieren kann als Bedrohung mit dem Tode und als Verinnerlichung dieser Todesdrohung durch den Bedrohten selber. Der Knecht wird Knecht erst in dem Augenblick, an dem er den Kampf auf Leben und Tod nicht aufnimmt, sondern die Todesdrohung aus Angst verinnerlicht und gewissermaßen sich als ein Subjekt seiner eigenen Arbeitskraft in dieses Schicksal durch Gewalt konstituiert zu sein, fügt. Also die Herr- und Knecht-Szene als die Szene, die sozusagen der Lohnarbeit- und Kapitalszene im Politischen gleich ursprünglich beigeordnet ist. Der Knecht ist Knecht nicht nur als Ausgebeuteter, sondern er ist Knecht nur als zugleich politisch Unterworfener. Das eine kann durch das andere nicht sein und jedes ist durch das andere hindurch. Das heißt also, was hier rechtlich organisierte Erzwingungsverfahren genannt wird, ist die Verfügung über Leben und Tod. Und diese Verfügung über Leben und Tod ist nicht nur relevant im Allgemeinen für den Krieg, dazu später, sondern das ist in der Subjektform des Individuums selber schon eingebaut und mittendrin hineintransplantiert gewissermaßen. Ne? Denn wenn wir nachher noch diskutieren wollen darüber, dass der Marx'schen Unterscheidung von Gebrauchswert und Tauschwert, das ist ja eine gängige Unterscheidung, die man vielleicht noch mal näher diskutieren müsste, diese Unterscheidung entspricht, so behaupte ich, einer Unterscheidung von Individuum und Subjekt. Die Spaltung Gebrauchswert, Tauschwert kann nur funktionieren, wenn sie zugleich die Spaltung ist von Individuum und Rechtsperson, von Subjekt, wenn die Wertform also einer Subjektform entspricht, wenn die Individuen, wenn die lebendigen, konkreten Individuen als Subjekte dargestellt sind und wenn der Staat mit der Todesdrohung diese Subjekte, diese Individuen in der Rechtsform hält. Und an der Stelle ist es klar, dass man über das Menschenrecht sprechen muss, ne, als die große Erklärung, die Individuen in diese Rechtsform so hineingesetzt hat, dass sie selbst die Verwirklichung der Menschenrechte gewissermaßen als eine Utopie begreifen und den Staat als den Generalbeauftragten dieser Menschenrechte. Und um das euch darzulegen, möchte ich einige Bemerkungen machen über diese Erklärung der Menschenrechte aus dem Jahr 1789, wo das in seiner ganzen Verschraubtheit, finde ich, ganz manifest wird. Artikel 6 der Erklärung der Allgemeinen Menschenrechte beginnt so. Das Gesetz ist der Ausdruck des allgemeinen Willens. Es ist so die Darstellung und Veröffentlichung einer totalisierenden, verallgemeinernden und allübergreifenden Subjektivität, die nichts als sich selbst repräsentiert und missverstanden möchte, denn als die bloße Summe aller empirischen, in einem freien Willen begabten Einzelnen, die eingesehen haben, dass sie sich von ihrer eigenen Vernunft an die Kandare zu nehmen haben. Der totale Wille erscheint als sein gerades Gegenteil, als Konsens, Vertrag, freie Übereinkunft. Aber der strukturelle Widerspruch des Naturrechts, das 1789, was doch vom Ursprung der Menschheit her nichts als Wahrheit gewesen sein soll, doch erst noch revolutionär durchgesetzt werden muss, ergreift auch den Gesellschaftsvertrag, der diesen Ursprung wiederherstellen und ihm zur Geltung verhelfen soll. Aus immanent nicht nachvollziehbaren Gründen schlägt der Vertrag der freien Willen um in ein unaufkündbares Diktat eigener Geltung und stellt plötzlich sich dar als das souveräne Kommando eines Allgemeinen, das seine Geschäftsordnung, die Menschenrechte, ganz eigenmächtig selbst erlässt und einfordert. Zitat Rousseau: An die Stelle der einzelnen Person jedes Vertragsschließenden setzt ein solcher Gesellschaftsvertrag sofort einen geistigen Gesamtkörper, dessen Mitglieder aus sämtlichen Stimmabgebenden bestehen und der durch eben diesen Akt seine Einheit, sein gemeinsames Ich, sein Leben, seinen Willen erhält. Der Souverän ist ein blaues Wunder, eben noch reines Gedankending und im gleichen Augenblick schon praktische Tatsache. Allgemeinheit, eben noch bloß addierte Summe, freier Konsens und Vertrag, gewinnt urplötzlich handgreifliche Wirklichkeit, wird mehr und anderes als seine Teile, wird Staat und damit die Bedingung der Möglichkeit aller einzelnen Verträge. Die Summe der Personen wird selbst Person. Der kleinste gemeinsame Nenner aller Einzelnen wird zum Inbegriff all ihrer Rechte und Pflichten. Empirische Individuen entlassen als Subjekte aus ihrer egalitären Mitte ein transzendentales Subjekt, das sich prompt über ihnen wie aus dem Nichts materialisiert. So konstituiert sich eine öffentliche Person, die unabhängig von der je zu kontrahierenden Sache und selbstständig gegen den launischen Willen der Privatpersonen die gesellschaftliche Verkehrs- und Vermittlungsform des Vertrags als solche zum Inhalt hat und garantiert. So entpuppt sich die horizontale Vergesellschaftung als eine vertikale Veranstaltung. Denn der Vertrag der freien Willen enthält seiner bloßen Form nach Voraussetzungen, die den sich vertragenden Subjekten über den geistigen Horizont gehen. Eine Art Kleingedrucktes, das kein kritischer Konsument jemals finden wird. So schreibt etwa der Abbé de Siège, einer der Urväter der Menschenrechtserklärung: Alle, die ihre Stimme abzugeben haben, kommen von vornherein überein, die Entscheidung immer der Mehrheit zu überlassen. Also der Vertrag enthält eine Klausel, über die selber nicht abgestimmt worden ist und werden kann, nämlich die stillschweigende Voraussetzung, dass die Entscheidung der Mehrheit gilt und dass die Qualität der einzelnen Meinungen in die Quantität einer One-Man, One-Vote-Auszählung übertragen wird. So enthält der Gesellschaftsvertrag, den doch jeder mit jedem abschließen soll und alle mit allen, eine vorab installierte Generalklausel, die nie und nimmer zum Gegenstand des gleichwohl unkündbaren Abkommens zu werden vermag. Die Zentralität des politischen Willens steht der Form halber fest, bevor sein Inhalt ermittelt worden ist. Nicht über die Frage also, ob überhaupt Staat sein soll, wird abgestimmt, sondern darüber, was seine jeweilige Regierung zu tun und zu lassen hat. Die Form Staat als solche, die Souveränität, steht weder zur Diskussion noch zur Wahl. Sie ist in die bloße Technik und Auszählung der Stimmen gerutscht, in eine neutrale Methode, nach der die Majorität ermittelt wird. Und in dieser vollkommen willkürlichen, wenn gleich ganz und gar nicht zufälligen Setzung, denunziert sich der allgemeine Wille als selber Partikular und das allgemeine Gesetz als Ausdruck der Gesetzlosigkeit des Allgemeinen. Noch ein Absatz vielleicht noch daraus. Darin infiziert sich die reine Vernunft als die Erkenntnistheorie des Allgemeinen. Wie die Souveränität, so erweist sich auch die Form ihrer Reflexion als eine prekäre Angelegenheit, die den Gesellschaftsmitgliedern notorisch über den Verstand geht. Denn der konstitutive Widerspruch des Naturrechts pflanzt sich fort und arbeitet sich in die Vernunft hinein. So offenbart sich das Menschenrecht, das die Vernunft erkennen will und das sie anerkennen machen möchte, als der philosophisch aufgerüstete Rechtsanspruch des allgemeinen Menschen gegen alle Besonderen. Es ist die Vernunft, die den Individuen nach Maßgabe ihrer Willkür Subjektivität zuteilt und ihnen das Menschenrecht zumisst, die selbstherrlich befindet, wer am allgemeinen Menschen, also an dieser Gestalt von Thomas Hobbes, der souverän aus den vielen Menschen, partizipieren darf, die dekretiert, wer als bloßes Exemplar der zum Subjekt erhobenen Gattung ins System der gleichen Rechte und Pflichten sich eingliedern darf und wer nicht. Nicht die Menschen in ihrer empirischen Unmittelbarkeit sind die Subjekte ihrer Rechte, sondern die den Staat im philosophischen Terrain vertretende Vernunft, die selbstbewusst dekretiert, so wie es Diderot getan hat, das Zitat, wer nicht vernünftig denken will, darauf verzichtet, ein Mensch zu sein und deshalb als entartetes Wesen behandelt werden muss. Das heißt, Zitat, als ein Feind der Menschheit. Also der Subjektstatus oder die Subjektform, dem die Individuen untergezogen werden, ist zugleich ein abgrundtief bösartiger Spaltungsmechanismus. Die Individuen können ihren Anspruch auf Selbsterhaltung in dieser Gesellschaft nur in der Form des Subjekts durchsetzen. Und zugleich ist es doch so, dass dieses Subjekt das am Individuum abzuspalten zwingt, was nicht funktional ist und was dem Kern des Subjekts Selbstverfügung über die eigene wahre Arbeitskraft widerspricht. Diese Selbstverfügung über die eigene Arbeitskraft als eine Ware ist der Nerv der Subjektform und entsprechend wird auch alles am Individuum ausgegrenzt und beiseite geschoben, was dem widerspricht. Und es zeigt sich eben, dass die Rede vom angeborenen Menschenrecht, von wegen der Mensch sei immer schon frei und läge ja auch in Ketten, eine der grundlegenden ideologischen Leistungen ist, eben diese Vergesellschaftung. Man merkt es nur noch so an einigen Randbereichen eigentlich der Rechtsform, nämlich in denjenigen juristischen Regelungen, wo der Zutritt und der Ausschluss aus der Rechtsform geregelt wird. Also das eine ist ja so, dass das Individuum erstmal mühselig in den Kreis der zur Subjektform Befugten hereinwachsen muss. Das dauert ja 18 Jahre, bis man erstmal zur vollen Subjektivität, also zur Vertragsfähigkeit, zum vollen Disponieren über sein Eigentum und seine Arbeitskraft berechtigt ist. Und dass diesem langsamen Hineinwachsen in eine Berechtigung natürlich vice versa eine Verpflichtung entspricht. Historisch war es immer so, kein allgemeines Wahlrecht ohne allgemeine Wehrpflicht. Das ist klar. Die Berechtigung über den Willen der Regierung abzustimmen, über das Programm der Regierung abzustimmen, diese Berechtigung impliziert die Pflicht, seinen konkreten Körper dem Staatszweck restlos zur Verfügung zu stellen. Der Einheit also von Kapitalisierung und Etatisierung entspricht auch die Einheit von Berechtigung und Verpflichtung. Man hat, das ist ganz interessant, als historisches Datum bei der Erklärung der französischen Menschenrechte ursprünglich den Menschenrechten eine Erklärung der Menschenpflichten hinzufügen wollen und derselbe Abbé de Siège, der den Entwurf gemacht hat für die Menschenrechte, hatte auch schon einen Entwurf für die Menschenpflichten ausgearbeitet. Aber das schien den Herrschaften nachher doch etwas zu konkret und doch etwas zu drastisch. Man hat also es bei diesem eher utopischen Programm, als es bis heute missverstanden wird, belassen, um hier die politischen Karten besser ausspielen zu können. Die Debatten in der Nationalversammlung zeigen das sehr deutlich. Also das Individuum muss erstmal 18 Jahre lang gedrillt werden im Geldgebrauch und in der Straßenverkehrsordnung, bis es mit 18 eben in den Kreis der Subjekte eintritt. Und es muss sein Leben lang darum kämpfen, in dem Kreis der Subjekte zu bleiben. die Zugehörigkeit zum Kreis der Subjekte ist keineswegs ein für alle Mal garantiert. Das ist nicht nur ein aus dem Sozialhilferecht weithin bekannter Tatbestand, sondern das zentriert sich insbesondere auf das gesamte Recht der Entmündigung. Das Recht der Entmündigung ist genauso komplex und genauso einschlägig wie das Recht des Mündigwerdens. Wenn man etwa mal die Passagen anguckt, in denen es um Entmündigung von Leuten geht, nicht etwa nur aus körperlichen oder psychischen Gründen, meistens wird es ja so verhandelt, sondern Entmündigung von Leuten und ihre Erklärung ihrer Geschäftsuntüchtigkeit, weil sie etwa der Spielsucht verfallen sind, in welchem Alter auch immer. Es gibt 30-Jährige, die entmündigt werden wegen Spielsucht. Das Kriterium ist immer Verfügung über sich selbst als ein kapitaltaugliches Eigentum und Verfügung über sein Eigentum nach Maßgabe des BGB. Also nur insoweit sind wir Subjekte, als wir diese Ausschlussregelung einhalten und insoweit wir uns laufend daraufhin abtasten, ob wir diesem Subjektstatus gerecht werden. Daher die laufende Neigung dieses, Subjekts zu panikmäßigen Ausbrüchen. Natürlich wird hier in der Form des Subjekts eine Panik ausgebrütet. Eine Panik, eine namenlose Angst, ob man diesen Akkumulations- und Herrschaftszwängen überhaupt genügen kann. Selbstzweifel, Selbstprobe, die ganzen Lebensratgeber wie Sorge, dich nicht lebe, sind alles nur Ausdrücke der Rationalisierung dieser Panik. Eine Rationalisierung, die dann in Antisemitismus, Antizionismus, Rassismus natürlich ihre aggressivste und barbarischste Spitze erreicht. Das kann man in der Diskussion noch ausführen. Woher kommt es nun, das wäre ein weiterer Punkt meines Vortrags, dass der historische Marxismus den Staat so sehr verkannt hat und hat verkennen müssen, wie er es getan hat, wie es eben geschehen konnte, dass ansonsten normal kluge Menschen wie Wladimir Iljitsch Lenin zum Beispiel den folgenden Satz geschrieben hat, Zitat: Aber der moderne demokratische Staat unterscheidet sich von den früheren Arten des Staates darin, dass diese Ausnutzung des Staates für die Zwecke der ausbeutenden Klassen nicht zu seinem Wesen gehört. Im Gegenteil, der demokratische Staat ist seiner Anlage nach darauf gerichtet, nicht Organ einer Minderheit zu sein, sondern das Organ der Mehrheit der Bevölkerung der arbeitenden Klassen. Also, wie schon gesagt, eingangs Volksstaat. Ne? Also die Frage, wie das möglich war, könnte ich jetzt hier auch noch länglich behandeln. Ich will es vielleicht andersrum aufziehen und will fragen, was war eigentlich der Fehler in der marxischen Staatskritik und wo gab es in der frühen Beschäftigung Marxens mit dem Staat einen Vorschein dessen, dass er diese Verdopplung des Kapitals in sich selbst und in den Souverän hat denkbar werden lassen können, obwohl er es nicht ausgearbeitet hat. Es gibt einen sehr lesenswerten französischen Anarchokommunisten namens Maximilian Rubel, der hat einen Aufsatz geschrieben, Marx als Theoretiker des Anarchismus, wo er sehr mühsam 30 Seiten Zitate zusammengetragen hat, in der Marx das sagt, was ich auch sage, aber der ganze Rest ist natürlich daneben gegangen. Also der Rubel musste schon sehr lange suchen in diesem Aufsatz, um die entsprechenden Verfahren zu finden. Und der grundlegende Fehler, wo es sozusagen schief gelaufen ist, den möchte ich euch jetzt kurz mit einigen Zitaten aus Marx und aus Hegel exponieren. Und möchte dann beginnen, dass man ja von Marx außer den Schriften zur Pariser Kommune und den Schriften zur französischen Politik der 1850er Jahre nur einen einzigen systematischen Text hat zur Rechtsphilosophie. Das ist seine berühmte Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie, die zu den sogenannten Frühschriften gehört. Und diese Schrift von Marx wird allgemein aufgefasst als die grundlegende Schrift Marxens über Staat, Recht, Souveränität und so weiter. Jetzt muss man aber mal den Text in seiner Überschrift erst einmal genau betrachten. Der Text heißt in seiner Überschrift Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie in den Paragraphen 261 bis 313. Marx kritisiert ausdrücklich nur die Rechtsphilosophie in den Paragraphen 261 bis 313. Und dieses Kapitel in der Hegelschen Rechtsphilosophie hat die Überschrift Die Souveränität nach innen. Und alle Bestimmungen, die Marx jetzt kritisch gegen Hegel wendet, bezieht er nur aus diesen 60 Paragraphen. Und das sind die berühmten Kritiken, wo er eben nachweist, dass in Hegel die Versöhnung der Bestimmungen von Bourgeois und Citoyen, von egoistischen Menschen und Staatsbürger nicht gelingt. Dass Hegel an der selbsterklärten Vermittlungsleistung scheitert und dass die Versöhnung, die da geleistet wird, keine wirkliche ist, sondern eine erpresste, eine herbeigeschwindelte Versöhnung ist. Und das ist ja dann ausschlaggebend geworden, eben auch für die linke Staatsbegeisterung, solche Sätze wie, erst wenn der wirkliche Mensch den abstrakten Citoyen in sich zurücknimmt, dann wäre eine Versöhnung erreicht. Also wenn das, was in den Menschenrechten abstrakt erklärt wird, im konkreten wirtschaftlichen Leben evident wird, dann wäre Versöhnung und Herrschaftsfreiheit und Ausbeutungsfreiheit erreicht und eben vorher nicht. Also Verwirklichung der Menschenrechte. Und nun muss man allerdings sehen, was macht Hegel nach dem Paragraph 313, nachdem er die Souveränität nach innen dargelegt hat. Nach Paragraph 313 kommt folgerichtig die von Marx nicht mehr kritisierte Souveränität nach außen. Das Völkerrecht, der Staat im Verhältnis zu anderen Staaten, der Begriff der Grenze, der Begriff des Krieges und all solche feinen Dinge. Und in diesem Kapitel hat Hegel plötzlich eine Versöhnung gefunden zwischen Citoyen und Bourgeois. Die marxische Kritik, Hegel könne nicht versöhnen, erweist sich als falsch. Die Gestalt der Versöhnung wird klar bestimmt als die Figur des Soldaten, der bereit ist, seinen konkreten Körper für den Staatszweck hinzugeben. Hegel denkt also, ähnlich wie Adorno später, die Versöhnung als eine negative, als eine, die über das Leben des Individuums hinweg schreitet. Und ich möchte in dem Zusammenhang, ein oder zwei Paragraphen aus Hegel, aus dem Kapitel über das äußere Staatsrecht euch vorlesen, um das hier ein bisschen evident zu machen. Paragraph 128. Der Gehalt der Tapferkeit, also er sagt, es gibt einen Stand der Tapferkeit, das ist eben das Militär. Ne? Der Gehalt der Tapferkeit als Gesinnung liegt in dem wahrhaft absoluten Endzweck der Souveränität des Staates. Die Wirklichkeit dieses Endzwecks als Werk der Tapferkeit hat das Hingeben der persönlichen Wirklichkeit zu ihrer Vermittlung. Diese Gestalt enthält daher die Härte der höchsten Gegensätze. Die Entäußerung selbst, aber als Existenz der Freiheit. Die höchste Selbstständigkeit des Fürsichseins, deren Existenz zugleich in dem Mechanischen einer äußeren Ordnung und des Dienstes ist. Und das feindseligste und dabei persönlichste Handeln gegen Individuen, bei vollkommen gleichgültiger, ja guter Gesinnung gegen sie als Individuen. Das ist die Versöhnung der Soldaten. Der Gegensatz von Citoyen und Bourgeois in der Gestalt des Soldaten negativ aufgehoben, nämlich in dem Begriff die feindseligste und dabei persönlichste Handlung gegen Individuen bei vollkommen gleichgültiger, ja guter Gesinnung gegen sie als Individuen. An dieser Gestalt der Versöhnung zeigt Hegel, dass der Inbegriff der Souveränität es ist, über Leben und Tod zu verfügen und dass der Staat seinem Begriff nach nicht anders zu denken ist, als eben dadurch und auch schon in früheren Stellen, die Marx auch nicht kritisiert hat. Also es gibt dazu keinerlei überlieferte Dokumente. Er sagt ja auch schon, allein der Staat ist überhaupt nicht ein Vertrag, noch ist der Schutz und die Sicherung des Lebens und Eigentums der Individuen als Einzelner so unbedingt sein substanzielles Wesen, vielmehr ist er das Höhere, welches dieses Leben und Eigentum selbst auch in Anspruch nimmt und die Aufopferung desselben fordert. Also Staat ist systematisch Opfer, Hingabe des konkreten Leibes für den Staatszweck, und dieses Opfer ist systematisch erfordert für einen Souverän, dessen Inhalt es ist, die Verträge zu schützen, die regelmäßige juristisch korrekte Aneignung und Enteignung im Tausch zu garantieren, also die juristische Form, durch die hindurch sich alleine die Akkumulation des Kapitals vollziehen kann. Und die Rücknahme nun dieser mangelhaften Marx'schen Hegel-Lektüre führt nun auf zwei Dinge. Erstens auf den noch zu entwickelnden Zusammenhang oder die Alternative von, was muss ich sagen?
Deine Hegel, das ist so ein schönes Hegel-Zitat. Deine Hegel-Kritik ist auch mangelhaft. Hegel redet da nicht über den Staat. Hegel ist ein schönes Beispiel. Und im Gegensatz macht der Hegel als Argument dafür, dass er sagt, Mensch, das ist ja irre. In dem Lob der Tapferkeit findet der Mensch eine Einheit mit dem Zweck des Staates und folgt dem Staat freiwillig in den Krieg, weil er ihn übersetzt als, das ist das Feld der Tapferkeit. Da fällt der Citoyen mit dem Bourgeois zusammen, und der Hegel hält das für ein Argument für den Staat. Da ist der Mensch endlich beim Fürsten, da hat er nur noch den Staat im Kopf. Ja? Über solche Stellen hat sich der Marx, von mir aus hat er das nicht alles gelesen und sonst was, aber meine ich zu Recht, geärgert, als dass er gesagt hat, erstens, das ist ein schlechtes Argument. Also, ich will sagen, nein, nochmal zurück vor Marx. Das Interessante ist doch, der Hegel hat ja mal wirklich was am Schopf gegriffen, nämlich das, was man Nationalismus schimpft. Nur der Hegel hält es für ein Argument für diese Einstellung. Der hält viel von Tapferkeit. Er findet das überhaupt klasse, dass der Mensch sich dann aufopfert für den Staat. Er hält es glatt dem Staat zugute. Das war doch, wo der Marx immer gesagt hat, beim Hegel kann man durchaus, wenn man ihn mal wörtlich nimmt, lauter Argumente zusammensammeln gegen diesen Staat, sage ich jetzt mal. Ja, wenn das Aufopfern, das eigene Leben opfern, der Inhalt dessen ist, dass man sich für den Staat einsetzen soll, dann hat man da doch nichts davon.
Das war die Frage, die
der Marx am Studium von Hegel gemerkt hat. Die Argumente von Hegel für den Staat sind der Sache nach schlechte Argumente für den Staat. Ich bin jetzt an der Stelle mal rein, weil ich finde deine Ideologiekritik super, aber dein Gedanke, der Marx hätte da was vergessen, nämlich den Staat zu erklären. Erstens schreibt er das, stimmt, ist halt noch nicht alt genug geworden, um den Staat für sich zu machen, aber ihn dann so wie du in die Abstraktion runterzubringen, die du auch aus dem Kapital herausholst, führt dazu, dass du weder über den Staat noch über das Kapital, was du gesagt meinst. Nämlich am Ende nur zu dem Urteil kommst, sie sind ungefähr dasselbe, nämlich eine Abstraktion, das was gebrauchswert wird beim Kapital, das ist ein Individuum und Subjekt beim Staat, dann ist es für dich ununterscheidbar. Also ich als der Marxist schlag da an der Ecke ganz schlicht vor, mach eins nach dem anderen. Und dann da finde ich völlig richtig, deine Ankündigung, der Hinweis, dass all das, was der Marx im Kapital bespricht, nämlich dass es einem Staat um Wachstum, auf Geldreichtum ankommt, ist es ihm scheißegal, ob ein Mensch Hunger hat, ob er ein Dach über dem Kopf braucht und so weiter, wenn es sich nicht lohnt, wenn es nicht aus Geld mehr Geld macht, ist es nichts gut. Dass da ein Staat, von mir aus in den napoleonischen Kriegen sagt, auch in Preußen und sonst was, meine Güte, die Franzosen finden eine Armee hin, wenn sie Geldreichtum in Beschlag nehmen, in staatliche Hand nehmen, also darüber überhaupt ein Subjekt schaffen, was die Souveränität der kleinen Fürsten bricht und sagt, wir steuern den Geldreichtum auf dieser Welt, damit der Staat groß wird. Und darauf wird der Staat ein eigenes Subjekt. So, das machst du beim Staat. Du musst deine eigene Abteilung machen. Was ist der bürgerliche Staat? Was ist die Demokratie? Was ist die ganze Geschichte? Aber noch mal das zusammengefasst. Ich finde schlecht deine Abteilung. Man müsse richtig, natürlich hast du völlig recht, der Kapitalismus ohne Staat absurd. Personeneigentum, das unterstellt vertretene Gewalt, die das schützt. Aber die Bestimmungen des Staates ganz aufzulösen, die des Kapitals, das finde ich ziemlich schräg. Das ist
Ich stoße mich halt in dieser marxischen Kritik der Rechtsphilosophie, ne, an solchen Passagen, in denen es wörtlich heißt, der Staat ist der Mittler zwischen dem Menschen und seiner Freiheit. Ne? Da hat Marx eine ganz positive hegelische Staatsauffassung, die dann nachher zu diesem ganzen Lenin-Unfug und so weiter führt. Ne? Der Staat soll der Mittler sein zwischen den Menschen und seiner Freiheit. Und nun gibt es natürlich in Marx, und das ist eine These, die ich dann auch noch ausführen möchte, ne? Gibt es ja in Marx einen Selbstwiderspruch. Marx hat sich auch nicht entscheiden können, ob er ein Theoretiker des Kapitals sein will oder ein Kritiker der politischen Ökonomie. Die beiden Bestimmungen und die beiden Analysenweisen gehen in dem Werk durcheinander. Ich will das jetzt nicht so art aufspalten, dass ich jetzt von einem frühen oder späten Marx reden möchte, sondern ich würde schon die These vertreten, dass der Begriff der Kritik das Übergreifende über diese verschiedenen Argumentationsweisen ist, dass aber insoweit Marx vom Staat als dem Mittler zwischen dem Menschen und seiner Freiheit spricht, er auch vom Kapitalverhältnis spricht, als einer List der Vernunft, wörtlich aus Hegel, einer List der Vernunft, die dazu führt, dass die Menschheit ganz unbewusst, aber mit Notwendigkeit in das Reich von Freiheit, Reichtum und Überfluss geführt wird. Diese beiden Auffassungen, eine idealistische Auffassung vom Staat und eine idealistische Auffassung vom Kapital, die gehören bei Marx von seinen frühen Schriften bis zu seinen späten Schriften zusammen. Und insofern ist Karl Marx der legitime Urheber des Marxismus als einer durchaus reaktionären Systemphilosophie geworden, obwohl es in seinem Werk auch Momente gibt von materialistischer Bestimmung und materialistischer Kritik. Und das muss man auseinanderhalten. Und diese frühen Passagen über Hegel, die sind reduktiv wegen diesem Vermittlungsbegriff und die sind reduktiv, weil er nicht erkennt, dass die Versöhnung im Kapital- und Staatsverhältnis nur als eine negative funktionieren kann. Hegel war ja, weiß Gott, nicht der hundertprozentige Apologet des Staates, als den du ihn dargestellt hast. Er war vielleicht nur ein 99-prozentiger Apologet des Staates. Und das eine Prozent, was bleibt, das sind die Sätze, wo er sagt, die Seiten des Glücks sind die unbeschriebenen Blätter im Buch der Weltgeschichte. Also er weiß genau, dass etwas fehlt. Und auch Hegel hat in Sachen Staat, ich zitiere es jetzt, obwohl ich es eigentlich erst als krönenden Abschluss bringen wollte, auch Hegel hat in Sachen Staat natürlich Dinge gesagt, die geradezu anarchistisch und bakunistisch oder kritisch-theoretisch, wie immer man das sagen möchte, anmuten und es auch sind. Zum Beispiel in seinem ältesten Systemprogramm von 1796, da heißt es hier, die Idee der Menschheit voran will ich zeigen, dass es keine Idee vom Staat gibt, weil der Staat etwas Mechanisches ist. So wenig, als es eine Idee von einer Maschine geben kann. Nur was Gegenstand der Freiheit ist, heißt Idee. Wir müssen also über den Staat hinaus. Denn jeder Staat muss freie Menschen als mechanisches Räderwerk behandeln und das soll er nicht, also soll er endlich aufhören. Ihr seht von selbst, dass hier alle Ideen vom ewigen Frieden und so weiter nur untergeordnete Ideen einer höheren Idee sind. Zugleich will ich die Prinzipien für eine Geschichte der Menschheit hinterlegen und das ganze elende Menschenwerk von Staat, Verfassung, Regierung, Gesetzgebung bis auf die Haut entblößen. Das ist der anarchistische Hegel, der in Marx auch in einigen allerdings nicht schulbildend gewordenen Passagen Eingang gefunden hat. Insofern also würde ich dir zum Teil zustimmen, dem, was du gesagt hast, zum Teil aber auch widersprechen, weil ich denke, das mit dem Marx ist eben weder im Kapitalbegriff noch im Staatsbegriff so eindeutig, weil Marx einen ausgeprägten Hang hat zum zu einer idealistischen Betrachtung des Ausbeutungsverhältnisses als ein objektiv wirkender, wenn auch unbewusster Hebel der Menschheit zur Rettung ihrer selber. Das ist etwas, was in der Sozialdemokratie und im Leninismus und Trotzkismus und bei der marxistischen Gruppe durchaus prägend geworden ist und was man irgendwie nicht los wird, wenn man nicht gleich am Anfang der Entwicklung mit dem, und da wollte ich auch noch kommen, komme ich jetzt auch, mit dem Wertbegriff anders anfängt. Wenn man einen philosophisch gebildeten Marxisten fragen würde, womit fängt Marx das Kapital an, dann würde er sagen, was ist die erste Kategorie, mit der Marx das Kapital beginnt und woraus dann alles weitere folgt. Da wird jeder sagen, na klar, ist die Warenform. Der erste Satz heißt, der Reichtum der Gesellschaft, in der die kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als ungeheure Warensammlung und die einzelne Ware als eine Elementarform. Und dann wird der zumindest 68er Marxist sagen, ja, die Warenform, die explizieren wir jetzt und falten sie auseinander. Und dann kommen wir auf die Geldform, Kapitalform, Staatsform und was weiß ich. Ne? Ja, aber man überliest da eben, und das ist die, was ich nennen würde, ökonomistische Reduktion des marxischen Wertbegriffs, also eine einseitige ökonomische Reduzierung des Wertbegriffs auf ein ökonomisches Phänomen. Man überliest dabei, dass in diesem ersten Satz als erste Kategorie kommt der Reichtum, nicht die Warenform. Das ist die erste Kategorie. Und dann heißt es, der Reichtum erscheint in der wahren Form. Da muss doch irgendetwas am Reichtum sein, das es macht, dass er nicht er selber sein kann als Reichtum im Sinne freier Aneignung und Luxus für alle, dass er nicht der Reichtum sein und bleiben kann, sondern erscheinen muss in einer Form, der wahren Form, die ihn als Reichtum geradezu durchstreicht, weil die wahren Form als eine ökonomisch-politische Form ja auch eine Form ist des Privateigentums, das heißt also des Ausschlusses von anderen Menschen, von dem Gebrauch und dem Genuss des Gutes, das man selber hat. Also was ist an dem Reichtum dran als der ersten Kategorie? Ne? Dass er in einer selbstnegatorischen Form als sein eigenes Gegenteil erscheint und dann erscheint in einer ökonomisch-politischen Form eben der Ware. Das, finde ich, ist die Frage vor der Frage. Und die Frage vor der Frage geht darauf hinaus, dass der Reichtum selbstnegatorisch als Ware erscheinen muss, weil er in Verhältnissen von Ausbeutung und Herrschaft erzeugt wird. Wenn die Relation von Menschen auf Menschen Ausbeutung und Herrschaft ist, dann kann diese Qualität ihrer zwischenmenschlichen Beziehung, weil sie eine Beziehung ist des Ausschlusses von Menschen aus der Gattung, dann muss dieser Gattungsausschluss von Menschen durch Menschen in einer selber dinglichen Form erscheinen. Und dieser Ausschluss wird von Marx mit dem Wort Wert bezeichnet in seiner ökonomischen und seiner politischen Dimension. Und damit wird sozusagen die Konstitution sowohl ökonomischer wie politischer, juristischer Dinglichkeit meines Erachtens als eine gleichursprüngliche erklärt. Ich kann das auch nochmal an dem marxischen Werk gewissermaßen philologisch erläutern. Ich komme immer gerne auf meine Lieblingsstelle, nämlich auf die Stelle, wo Marx zum allerersten Mal das Wort Wert überhaupt gebraucht. Und das ist ein Artikel von 1842 beschrieben, Debatten über das Holzdiebstahlsgesetz in Band 1 der MEW-Werke. Da, also das gilt zugleich als der erste politisch-kritische, polemische Artikel von Marx. Er berichtet dort über Debatten im Rheinischen Landtag. Ne, die unterhalten sich über die Frage, da unterhalten sich Bourgeois miteinander über die Frage, wie sie den Diebstahl des Gemeineigentums am besten juridifizieren können. Da gibt es das Problem, an der Mosel etwa, wo Marx ja herkommt, gibt es das Problem, dass die ehemalige Allmende am Wald angeeignet worden ist von Privateigentümern, wie in England. Gewohnheitsrecht, geschriebenes Recht. Und dass jetzt aber viele Leute nach wie vor in den Wald gehen und holen sich hier Brennholz aus dem Wald. Das ist aber Diebstahl. Holzdiebstahl. Wie soll das bestraft werden? Darüber fragt sich der Rheinische Landtag, weil er ein Gesetz erlassen will zum Schutz der Waldbesitzer. Und da sagt einer dieser liberalen Abgeordneten, die armen Frauen, die im Wald Holz holen, müssen bestraft werden nach Maßgabe des Wertes des gestohlenen Holzes. Und dann gibt es eine Debatte über Wert. Und Maas greift das so ironisierend auf und sagt dann, ja, ne, was ist die bürgerliche Gesellschaft? Die bürgerliche Gesellschaft ist ein System, ne, des Ausschlusses eines jeden durch alle anderen. Ist der allgemeine Ausschluss aller durch alle vom Gebrauch der lebensnotwendigen Güter? Und dieser allgemeine Ausschluss aller durch alle erzeugt aber die Totalität eines gemeinsamen Einschlusses im Gefängnis des Kapitals. Und das, was diese Vermittlung, also das Rätsel der Vergesellschaftung, erklärt, das ist der Wert. Und der Wert, sagt Marx, ist das logische Wort, wörtlich das logische Wort für die Vermittlung des nicht vermittelbaren Antagonismus. Und zwar die Vermittlung dieses Antagonismus von Menschen zu Menschen in einer dinglichen Form, in der Wertform, in der Geldform, in der Rechtsform, in der Staatsform. Das heißt also, Wert ist ursprünglich keineswegs ökonomisch gefasst, sondern der Wertbegriff erklärt, warum überhaupt ein eigener ökonomischer Bereich als eigene ökonomische Dinglichkeit existiert und warum eine eigene politische Dinglichkeit in Form von Recht und Gewaltmonopol überhaupt existiert. Wert ist eine Konstitutionskategorie. Und dass Wert eine Konstitutionskategorie ist, das kann man auf den ersten 100 Seiten des Kapital noch ganz gut herauslesen. Nachher wird Marx langsam am Friedrich Engels blöde und es ist ja gezeigt worden, welchen verderblichen Einfluss Engels auf Marx ausgeübt hat hinsichtlich des Wertbegriffs. Da hat der Kollege Backhaus das Nötige längst gesagt. Aber man sieht eben, wie Marx auf den ersten 100 Seiten noch schwer zu kämpfen hat. Und der Kampf geht darum, in Marx selber, ob er den Wertbegriff ökonomisieren kann. In dem Text von 1842 wird der Wertbegriff ja, wie gesagt, nicht als ökonomische Kategorie eingeführt, sondern er wird aus der Hegelschen Philosophie des Rechts gewonnen, an dem Problem, das Hegel da bearbeitet, wie wird eine soziale Qualität in eine messbare Quantität überführt? Wie wird der Gebrauchswert in Geldform ausgedrückt? Was ja an sich Wahnsinn ist. Das ist aber alltäglich praktischer Wahnsinn. Und das diskutiert Hegel im Strafrecht an der Frage, ne? Was ist die gerechte Strafe für Mord? Wie kann ich die Qualität Mord ausdrücken in 15 Jahren Haft, lebenslänglich oder in Todesstrafe? Das ist gewissermaßen die erste und ursprüngliche Wertformanalyse, die Marx liest und die er nicht aus der Ökonomie bezieht, sondern aus einem Problem bezieht, der Verfügung des Staates und des Rechtes über Leben und Tod. Das scheinen für mich sozusagen, die jetzt mal rein philologisch betrachtet, ne, die Wurzeln dieses Problems zu liegen. Und man müsste eben daraus zeigen, wie das Politische als eine gleich ursprüngliche Macht neben dem Ökonomischen entsteht. Und das kann man, denke ich, dadurch zeigen, dass man die Bestimmungen, die Marx gibt im Kapital, im Kapitel über den Austauschprozess, wo er die Form des Vertrages darstellt. Also die Waren können ja trotz allem immer noch nicht alleine zum Markt gehen. Es muss ja Füße haben, das Geld und so weiter. Ne? Also wie also das Vertragsverhältnis als die Form, in der der Wert gesellschaftlich sich manifestiert, wie das gedacht wird. Und das sagt er ausdrücklich, ne? Der Warenbesitzer fügt in der Rechtsform der Ware seine fünf Sinne hinzu. ja sozusagen das, die leibliche, sinnliche Darstellung der Ware selber. Die Ware kann nicht hören, fühlen, schmecken, riechen, essen. Das muss der Warenbesitzer für die Ware tun. Das Individuum, das leibliche, körperliche Individuum, ne, wird sozusagen von der Subjektform beschlagnahmt und muss seine Sinnlichkeit in den Dienst der Subjektform stellen, um die Waren auf ihre Werthaltigkeit und damit Preiswertheit zu prüfen. Und dieses eben als die sich im Tausch vollziehende Erscheinung der Akkumulation des Kapitals. Und da kommen wir auf den nächsten Punkt, der für diese Gleichursprünglichkeit von Kapital und Souveränität interessant ist, nämlich dass ja der marxische Begriff des automatischen Subjekts, den er anführt als die Selbstverwertung des Werts durch reinen Selbstbezug, dass das ja in der Staatsphilosophie der Klassik und der Moderne sein Pendant hat in den Souveränitätsbegriffen. Etwa einer, der Jean Bodin sagt, souverän ist derjenige, der sich nicht selbst widersprechen kann. Der nicht dadurch, dass er ein Gesetz gibt und es nachher bricht, in einen gegen ihn einklagbaren Widerspruch hineingestürzt werden kann. Er ist das mit sich selber im Widerspruch Identische. Das sind Formulierungen, die schreien gerade danach, die Staatsphilosophen mal so zu lesen, wie der Marx den Adam Smith und den Ricardo gelesen hat, nämlich ideologiekritisch, wie denn überhaupt darin ne, das gesellschaftliche Unbewusstsein aufscheint und sich in solchen Formulierungen aufscheint. Und an der Stelle komme ich jetzt mal schnell zum Ende und sage nur noch, ne, dass es ja nicht nur um das Verhältnis geht von Wertform, Rechtsform, Kapitalform und Staatsform, sondern dass es ja immer noch um die Denkform geht, also um die menschliche Erkenntnis und die Weise, wie diese menschliche Erkenntnis durch diese Vergesellschaftung geprägt ist, also die Weise, wie der Mensch gezwungen ist, gesellschaftlich zu denken. Und da möchte ich den Begriff Denkform benutzen. Es gibt auch eine Fühlform, also Warenform, Denkform, Fühlform. Die Fühlform hat der Freud untersucht und die Denkform hat der Alfred Sohn Rethel genauer untersucht. Ein Begriff, der auch bei Marx selber vorkommt, Denkform. Und die Denkform ist ein Zwang, ist bestimmt als ein Zwang zur Logifizierung, als ein gesellschaftlicher Zwang zur Logik, der bei der Betrachtung von an sich selbst identisch, nicht identischen Gegenständen immer dazu führt, dass die Erkenntnis Antinomien hervorbringt. Mit Antinomie ist gemeint, ne, dass Behauptungen aufgestellt werden, die sich zwar gegenseitig diametral ausschließen, die sich aber gleichwohl gegenseitig erfordern und hervorbringen. Wenn man die Diskussion betrachtet, ob der Staat auf Recht beruht oder ob der Staat auf Gewalt beruht, haben wir eine solche typische antinomische, also ideologische Formulierung des Staatsproblems, wie wir es am Beispiel der Diskussion über den Kapitalbegriff haben oder über den Geldbegriff haben, wenn gesagt wird, eine Ware ist entweder so viel wert, wie sie einbringt, wie man zahlt für sie, oder eine Ware ist so viel wert, wie in ihr objektive, notwendige Arbeitszeit verkörpert wird. Das sind Antinomien. Die ganze ideologische Betrachtung der gesellschaftlichen Totalität erzeugt laufend solche Antinomien. Und um sich gegen solche Antinomien zu wehren, muss man eben, das denke ich, von der Theorie zur Kritik übergehen und sich nochmal vielleicht fragen, was eigentlich der Unterschied ist zwischen Theorie und Kritik, warum der Vortrag heißen soll, materialistische Staatskritik und nicht marxistische Staatstheorie. Da denke ich, dass eine Theorie immer unterstellen muss, dass in dem Gegenstand, den sie denkt, objektive Vernunft enthalten ist. Ich kann Kapitaltheorie treiben, wenn ich der Auffassung bin, das Kapital ist ein Hebel der Menschheit zu Reichtum und Fortschritt. Das ist ein Standpunkt, der spätestens seit dem 30. Januar 1933 einigermaßen blamiert worden ist. Und deswegen müsste man zu einer Kritik übergehen, die das Wesen als ein Unwesen denunziert und am Staat eben zeigt, dass er auf Tod und auf Opfer basiert und dass der Staat, und da muss man nun doch dem Altanarchisten Michail Bakunin gegen den Karl Marx gründlich recht geben. Bakunin hat mal gesagt, und damit möchte ich auch schließen, sagte einmal, was ihr den Staat nennt, das ist doch in Wahrheit nur ein ungeheurer großer Friedhof. Und mit der Erkenntnis müsste man vielleicht stärker agitieren. Danke euch. Die Lösung kann nur in Kommunismus und Revolution bestehen und solange ihr in Tübingen nicht anfangt, können wir in Freiburg nicht nachziehen. Und vorher denke ich halt, dass man diesen Opfercharakter des Staates denunzieren muss und dass man alle Vorstellungen, und das sind ja, denke ich, über 90% der Vorstellungen von der Politik, dass die Politik das Reich ist der freien Selbstbestimmung und dass das Recht ein Ausdruck ist von Konsens. Ne? Dass man diese Vorstellungen eben entschieden zurückweist, ne? Und also nicht nur historisch argumentierend in dem Sinne von Einheit von Kapital und Staat, sondern eben auch die ganze Reflexion über den Nazifaschismus, ne? Wo der Staat ja sein wirkliches Wesen gänzlich zur Erscheinung bringt als Mordzusammenhang. Staat ist Mordzusammenhang. Ne? Und dass man auch zeigen muss, welcher Zusammenhang besteht zwischen dieser bürgerlichen Aufklärung der Menschenrechte und diesem Mordzusammenhang. Es gibt da eine Sache, die mich sehr beeindruckt hat. Es gibt ja diesen berühmten kategorischen Imperativ von Immanuel Kant. Ne? Das ist ja da geht es ja auch schon mit dem Rätsel der Gesellschaft. Es wird gesagt, handle jederzeit so, als ob die Maxime deines Handelns zur allgemeinen Gesetzgebung erhoben werden könnte. Das ist ja auch eine Versöhnungsutopie von Bourgeois und Citoyen. Der private Egoist soll so handeln, als ob er ein Gesetzgeber wäre. Das ist ja ein Übersetzungsmechanismus. Wie kann das Individuum von sich so abstrahieren, um diese Leistung zu erbringen? Ja, das Individuum abstrahiert überhaupt nicht, sondern es hat das Individuum wird im Interesse der Selbsterhaltung in eine abstrakte Form als seine Lebensbedingung hineingezwungen. Und dieser kategorische Imperativ hat nun eine Karriere gehabt, die nachher im Reichsjustizminister Hans Frank, der Generalgouverneur war von Polen mit Sitz in Krakau, einer der größeren Mörder, der auch in Nürnberg gehängt worden ist dafür, die hat dann gesagt, der kategorische Imperativ im Dritten Reich lautet so: Handle jederzeit so, als ob der Führer dein Handeln billigen könnte. Das ist aus Immanuel Kant und der bürgerlichen Aufklärung geworden. Die faschistische Fassung des kategorischen Imperativs. Und damit ist ja nicht, und damit ist ja auch eine, ist ja die negative Wahrheit ausgedrückt, dass diese Abstraktion von sich selbst, die Kant fordert, nur durch ein entfesseltes Gewaltmonopol wirklich zu leisten ist. Und darauf hinzuweisen und vor allen Dingen auch den Nazifaschismus nicht aus der systematischen Betrachtung über den Staat auszuschließen, sondern ein Buch wie Hitlers Mein Kampf ist ein Buch der deutschen Staatsphilosophie, so wie Hegels Rechtsphilosophie es auch ist. Das ist kein, wie immer behauptet wird, billiges Propagandatraktat, sondern das ist eine deutsche Reflexionsweise über den Staat, die sich selber in Geltung gesetzt hat und die in sich selber alles reflektiert, was es möglich macht, um diese Ideologie vom freien Willen als Totalität des Führerbefehls ins Werk zu setzen. Man könnte wirklich sagen, und das haben auch einige gesagt, dass der deutsche Idealismus in Hitler wirklich zur Geltung gekommen ist. Und das müsste man eben denunzieren und diese ganzen Hoffnungen, die in den Staat gesetzt werden, also man darf ja das PDS-Programm da auch gar nicht lesen, ne? Aber ich lese nochmal vielleicht hier was vor, das ist dann alles vor 33 geschrieben, das ist ein Zitat von Karl Kautsky, das war der Cheftheoretiker der SPD vor 33, da heißt es hier, das ist Stalin, was ich vorlesen möchte, Stalin, ne? macht aber nichts, ne? Ich habe jetzt hier die Zeile verrutscht, ne? Also Stalin sagt, ne, höchste Entwicklung der Staatsmacht zur Vorbereitung der Bedingungen für das Absterben der Staatsmacht, so lautet die marxistische Formel. Höchste Entwicklung der Staatsmacht als Vorbereitung der Bedingungen für das Absterben der Staatsmacht, so lautet die marxistische Formel. Ne? Sagt, also Totalität des Staates als Übergang zur Nicht-Existenz des Staates. Und das ist natürlich etwas, was natürlich so sich, was sich sowas traut sich nicht mal La Fontaine heute mehr. Oder Gysi. Aber das steckt in ihrem Politik für alle Gedanken und wirkliche Demokratie herstellen gegen die Privilegierten und so. Ne? Das ist immer mit drin.
Das ist schon klar, aber ich dachte an den Gegenentwurf und an die Vorstellung
da. Da habe ich nur Zitate.
Ich hab mal kein Verständnis. Zurichtung des Subjekts für die Verwertung des Kapitalismus führt zum Gewaltmonopol. Gleichzeitig ist aber das Gewaltmonopol quasi schon, also in dieser Herr-Knecht-Theorie von Hegel, die Grundlage dafür, dass das Subjekt zugerichtet wird für den Kapitalismus. Und da fehlt mir was. Also da fehlt mir einfach zum Schritt oder.
Ich habe es ja mit Bedacht eine logische Urszene genannt. Und den Ausdruck Urszene klaue ich mir von Freud, ne? Wo auch gesagt wird, dass also in der Genese eines Individuums zum Subjekt, jetzt im psychologischen Sinne gefasst, ne, bestimmte Dinge passieren müssen, die vielleicht nie rein passieren oder die nicht jedem Einzelnen immer wieder passieren, die man vielleicht auch historisch nicht feststellen kann. Aber logisch betrachtet, ne, ist das der Punkt, aus dem es entsteht, obwohl der Punkt als historisch fixierbarer so nie da gewesen ist. Ne? Wenn es, das Problem ist ja das, ne, ich behaupte, ne, der reine Antagonismus von Herrschenden und Beherrschten, von Ausbeutern und Ausgebeuteten, ne, wäre ja eine Gesellschaft, die als solche gar nicht reproduktions- und lebensfähig wäre. Die könnte sich ja in diesem reinen Antagonismus gar nicht immer wieder aufs Neue darstellen. Die hätte nichts Reproduktives, sondern die würde in Kämpfen, Kriegen, Revolutionen sofort zerfallen. Das heißt also, im gleichen Augenblick, wo diese Urszene als logische gedacht wird, ist sie ja als historisch Unmögliche zugleich erkannt. Aber es ist auch erkannt, ne, dass hier ein Vermittlungsproblem ist. Und dieses Vermittlungsproblem ist das, was Marx mit dem Wort Wert bezeichnet. Wert ist das Paradox, dass dass die Qualität sozialer Beziehungen von Menschen auf Menschen, die reine Qualität, als ein sachliches Ding, als ein Geldstück dargestellt wird. Und dass diese reine Quantität, diese reine Dinglichkeit die Erscheinungsform ist einer sozialen Qualität. Der Reichtum erscheint als Warensammlung, in der Elementarform Ware.
Das heißt,
der Wert ist gefasst bei Marx als die Vermittlung des Nichtvermittelbaren. zwischen Herrscher und Beherrschten gibt es keine Vermittlung außer dem Kampf auf Leben und Tod. Ne? Die Vermittlung, die sich ergibt, ist die Vermittlung über die quantifizierte, versachlichte, verdinglichte Darstellung dieses sozialen Verhältnisses selbst. Das ist eine ganz, das ist eine schwierige Sache, weil es mit diesem auch schwierigen Begriff der Realabstraktion bei Marx zusammenhängt. Und damit ist ja, ist, und damit ist gemeint, oder um es mal an einem Beispiel zu bringen, ne, also wenn wir von Abstraktion reden, dann meinen wir ja an sich nur verbale Verallgemeinerungen. Wir reden von nominalen Abstraktionen. Marx spricht aber von realen Abstraktionen, nämlich einer der Weise, wie die ungeheure sinnliche Verschiedenheit von Gebrauchswerten in dem einen Ding Geld dargestellt wird. Und zwar wirklich dargestellt wird, nicht als eine äußerliche Unterordnung oder eine Vorordnung oder eine Nachordnung, sondern als Wert in den Dingen selber dargestellt wird. Und dafür gibt es ein nettes Beispiel. Vor einigen Jahren hat man so eine, hat mal so ein Schönheitsmagazin, Playboy oder so, ne, die haben sich gefragt, was ist Schönheit? Was ist Schönheit? Und um sich dem Begriff der Schönheit zu nähern, haben sie sich 50 schöne Menschen gesucht, 50 Frauen, 50 Männer, haben die fotografiert. Und haben dann mit so Computertechnik aus den jeweiligen 50 den ideal schönen Menschen abstrahiert. Der 51. war also die in einem konkreten Individuum sinnlich dargestellte Begriff der Schönheit als solcher. Das ist jetzt erstmal nur eine Nominalabstraktion, eine Verallgemeinerung von 50 Exemplaren auf ein 51. das die 50 unter sich befassen soll. Wo man gleich sagen kann, tja, nimm halt 60 oder 80, hast du was anderes. Also diese Abstraktion ist immer sozusagen hypothetisch. Und jetzt muss man sich vorstellen, und das macht Marx in der Wertformanalyse, dass jetzt dieser 51. nicht nur eine Extrapolation ist, sondern als lebendiges 51. Wesen unter die 50 tritt und die 50 nur lebend und existieren können, wenn sie den 51. anschauen und sich zu ihm in Bezug setzen. Das ist das Verhältnis von Ware und Geld, wie Marx und Kapital analysiert. Und was hier über den Begriff der Schönheit gemacht wurde, das ist das, was das Geld an den Gebrauchswerten als die Abstraktion der Gebrauchswerte von sich selbst vollzieht. Und das ist etwas, was eben auch in der Staatstheorie oder in der Staatsphilosophie wichtig ist, wenn da überall vom allgemeinen Menschen die Rede ist. Etwa in dieser herumgereichten Form mit dem Bildchen da oder da gibt es auch sehr viele andere Darstellungen darüber. Ne? Der allgemeine Mensch, der Souverän als der Inbegriff aller Individuen einer Gesellschaft, die sich in ihm ausdrücken müssen, wenn sie existieren wollen. Und dann, man würde nie sagen, ein allgemeiner Alfred. Da wäre der Sprung zwischen dem konkreten Exemplar und der Allgemeinheit viel zu sichtbar. Aber ein allgemeiner Mensch, ne, der zeigt eben sozusagen den konkreten Individuen ihren eigenen Gattungscharakter. Der eigene Gattungscharakter ist der, wie er im Menschenrecht der Bürger ausgedrückt ist, als Subjektform, und dem sich jeder Einzelne unter- und einzuordnen hat, wenn er als ein körperliches Individuum überhaupt existieren will. Das ist die Konstruktion, die ich hier vorschlage. Und daraus werden dann auch solche merkwürdigen Formulierungen wie allgemeiner Mensch und so, ne, finde ich, werden auch durchsichtig. Marx selber hat das im Kapital mit dem anderen Beispiel illustriert. Man müsse sich vorstellen, wie neben die konkreten Wölfe, Löwen, Geoparden, Tiger und so weiter, ne, das Tier selbst träte. Das Tier als solches, als Bedingung der Möglichkeit der Existenz auch nur überhaupt eines einzigen konkreten Löwen, Geparden und Tigers. Und das ist natürlich ein Realparadox. Das ist das Realparadox unserer kapitalistischen Vergesellschaftung, aber es geht in letzter Instanz darauf zurück, dass diese Spaltung der Gattung in Individuen und Subjekte und die Spaltung der Dinge in Gebrauchswerte und Tauschwerte eingetreten ist. Das drückt sich in diesen Paradoxa aus. Und daran kann man keine Vernunft finden, die es erlauben würde, darüber eine Theorie zu machen. Denn es hieße ja, den Ausschluss von Menschen durch Menschen aus der Gattung dem einen irgendwie gearteten Vernunftgehalt zu attestieren. Etwa nach dem Muster, rassistische Ausgrenzung, antisemitischer Wahn, das sind alles Methoden, durch die die Menschheit schneller in das Reich der Freiheit kommt. Auf die Idee wäre nicht mal Hegel gekommen. Wir hören jetzt auf, gell? Ich wollte jetzt sagen, diese Kategorien, die man hier betrachtet, ich sage es mal ganz allgemein nur, vielleicht auch doch noch als Schlusswort, das sind ja alles zutiefst historische Kategorien. Der Kollege, der gegangen ist, hat ja insofern ganz recht, wenn er sagt, dass Hegel schon der Meinung war, der konkrete Staat müsse irgendwie die Idee der Freiheit verwirklichen. Und mein Zitat, was ich vorgelesen habe, aus den Frühschriften, ist ja ziemlich das einzige anarchistische Zitat aus Hegel. Das ist insofern eine Erschleichung. Aber ich mache ja auch nichts. Und dass man natürlich sich fragen muss, wenn Hegel seine Geschichtsphilosophie mit dem Satz endet, dass die Idee der Freiheit voranschreitet und alles eben mit sich zieht und so weiter, dann muss man diesen Satz eben im Lichte lesen der Wannsee-Konferenz und der Schriften von Hans Frank und Hitler über den Staat. Also man muss es in der Perspektive lesen, dass eben die bürgerliche Ordnung der Aufklärung sich eben auch im Nazifaschismus verwirklicht hat und damit das zeigte, was am Anfang an ihr schon gelogen und falsch war. Und da gehört bestimmt dazu, was er sagte da mit dem Nationalismus als der Ideologie des Opfers und damit auch die Hinfälligkeit eines jeden, auch linken Nationalismus. Das sind so Resultate, die man daraus einfach ziehen muss. Und man muss auch den Karl Marx, den wir ja als guten Genossen schätzen und lieben, man muss ihn eben auch nochmal revidieren und gegen sich selbst verteidigen und muss versuchen, das sozialdemokratische, staatstragende Element da auch rauszustreichen und ihnen ein bisschen mehr Bakunin einzupflanzen und ein bisschen mehr Anarchismus einzupflanzen. Und all das kreist dann um diese Frage, geht es um die Aufhebung des Staates oder um die Abschaffung des Staates? Das sind dann so die Alternativbegriffe. Hegel würde, oder hegelianisch würde man sagen, Aufhebung des Staates. Bakunistisch würde man sagen, Abschaffung des Staates. Und da ist es ja interessant, dass der viel diskutierte Gegensatz von Marx und Bakunin darauf zurückführt, dass die beide ihre jeweilige Auffassung aus Hegel-Lektüre gewonnen haben. Bakunin hat ja in den 1838er Jahren in Berlin bei Hegelianern studiert und hat sich da diesen Satz zugezogen mit der Negation, die eine schöpferische Kraft ist, und mit der Zerstörung, die produktiv ist, und diese schönen Sätze. Während gleichzeitig im selben Seminar der Friedrich Engels gesessen ist, der hat es dann so gelesen, dass man immer Negation der Negation haben muss. Und die Kritik daran, dass man also, dass der Negation gleich eine Position folgen muss, dieser Positivismus auch in Marxischen Denken, den muss man kritisieren und zurückweisen und muss eben daraus eine Waffe schmieden, oder auch zwei, eine Waffe schmieden gegen diese Staatsapologeten, weil die Staatsapologeten, die sind überall. Und wie die eben aus sich selbst heraus diese antisemitischen Warnformeln hervorbringen müssen, ne, wollte ich ja eingangs zeigen mit dem Zitat aus dem Peter Hartz und seiner Schwachsinnsidee mit den 30 Rittern der Tafelrunde, die den Staat irgendwie einpacken. Ne? Das entsteht, das ist keine Macke vom Hartz, das entsteht aus dem Staatsverhältnis selber, ne? weil die sogenannte herrschende Klasse, ne, natürlich genauso das verblendete Opfer ihrer Rechtsverhältnisse ist, ne, wie es die geldgebrauchende Klasse ist, als Opfer ihres Geldgebrauchs. Da ist kein höherer Freiheitsgrad. Ne? Aber den höheren Freiheitsgrad zu behaupten, ne, das ist sozusagen ein Mittel, um die politische Souveränität zu reproduzieren, am Laufen zu halten, ihr immer wieder Schmierstoff zuzufügen. Ne? Und das muss man einfach zurückweisen. Ne? Ja, habe ich jetzt auch zurückgewiesen. Ich finde, die Zeitungen, also man kommt gar nicht nach, ne? Also die Zeitungen schütten jeden Tag das Zeug. Ich habe hier mal zwei Sachen, die ich gerne noch vorlesen möchte, weil ich die so, naja. Ein Professor für neueste Geschichte an der Uni Wittenberg, ne, schreibt unter dem Titel "Der Bundesrepublik fehlt ein politischer Totenkult", schreibt er: "Nicht zuletzt vergibt der, der die Frage negiert, wofür der Soldat in einer demokratischen Ordnung stirbt, auch die Chance, die Demokratie politisch zu legitimieren. Denn im gewaltsamen Tod für die politische Ordnung liegt eine besondere Legitimationsquelle." Also da, also ich meine, da kann sich jetzt jeder fragen, will er das oder will er das nicht. Also da wird Klartext gesprochen und die Kameraden von der Waffen-SS lassen auch schön grüßen. Und andere wiederum, ne, die Schwierigkeiten haben mit dem Vorsorgestaat, mit dem Sozialstaat, ne, ertüchtigen sich zu sehr schönen Formulierungen, wenn sie, auch der FAZ, der Kernbereich exekutiven Handelns ist zusammengeschrumpft. Der Staat verglimmt im dekadenten Luxus einer allgegenwärtigen Ortskrankenkasse. Verglimmt im dekadenten Luxus einer allgegenwärtigen Orts. Der Staat verglimmt. Also auf jeden Fall, es wird jede Menge Scheiße produziert, ne? Und man könnte auch jede Menge dagegen setzen. Und das andere, mit, also die andere Sache, was du gesagt hast, mit dem Faschismus, mit Weimar, ne? Das würde jetzt natürlich eine längere Diskussion voraussetzen über das Verhältnis von Kapital und Faschismus, über die Frage der Ungleichzeitigkeit der kapitalistischen Entwicklung und im Weltmarkt, die Frage, warum der Nazifaschismus und die und seine autoritären Satelliten, ne, praktisch im Zusammenhang mit der großen Krise von 29, der kapitalistischen Zusammenbruchskrise, ne, und warum dann vielleicht andere Staaten wie die USA oder wie England, ne, ihre eigene Faschismusneigung bekämpfen konnten in dem Kampf gegen den deutschen Faschismus. Ne? Das wäre die Frage dann. Und dann wäre die Frage, was bedeutet es geschichtsphilosophisch, dass 6 Millionen Menschen ermordet worden sind, ne, ohne dass es jemals zu einer wirklichen Sühne gekommen ist? Und was heißt das dann für Deutschland nach 45? Ne? Wenn man sich vorstellt, also der Äquivalententausch, das berühmte Auge um Auge, Auge um Auge, Zahn um Zahn, was man ja immer gemeinhin als Deutscher den Juden zuschreibt, was aber das Grundgebot ist von Äquivalententausch. Ne? Dass also ein solches ungeheures Verbrechen begangen worden ist, ohne jede Äquivalenz der Strafe. das also spricht jedem Strafrecht Hohn und spricht jeder antrainierten Wirtschaftsmoral Gebe und Nimm auch Hohn. Und daraus könnte man dann eine Sozialpsychologie der Bundesrepublik entwickeln und sich fragen, ne, was denn in diesem Staatsapparat und in der Massengesinnung und überhaupt als Resultat des Bündnisses von Kapital und Arbeit in diesem Staat, ne, aufgespeichert ist an aktualisierbarer Faschismusbereitschaft und an Möglichkeiten, den deutschen Weg zu exportieren. Das ist ein breites Thema. Was mich dabei beeindruckt hat, war mal, dass es in den 50er Jahren gab mal eine Volksausgabe des Grundgesetzes von einem Staatsdirektor im Innenministerium. So ein Heftchen, was an den Schulen umsonst gegeben hat. Ne? Und da schreibt der Typ im Vorwort, ne, man würde in diesem Text des Grundgesetzes vergeblich das Wort Volksgemeinschaft suchen, obwohl sie doch die natürliche Voraussetzung der Geltung unseres Grundgesetzes ist. Also ab und zu unterlaufen so Fehlleistungen bei diesen Leuten. Ab und zu kommt es dann doch wieder hoch. Ne? Und es kommt immer an der Stelle hoch, wo wie soll ich sagen, also jeder weiß es und keiner sieht es. Das ist wie bei Edgar Allan Poe mit dem verschwundenen Brief. Alle suchen den Brief, aber er liegt mitten auf dem Schreibtisch. Ne? Und hier ist es halt so, dass der Karl Schmidt, der Jurist des Führers, und das ist eine der stärksten Quellen, die man untersuchen müsste dann, ne, dass der Jurist des Führers, Karl Schmidt, hat unter Pseudonym, ne, an den Vorarbeiten zum Grundgesetz mitgewirkt. Man darf nicht vergessen, Karl Schmidt war neben dem Martin Heidegger der einzige Professor, der von den Alliierten Lehrverbot bekommen hat. Aber er ist der diskrete Vater des Grundgesetzes, der Karl Schmidt, und er hat unter einem Pseudonym, was aber gelüftet wurde, ne, hat er mehrere Aufsätze geschrieben zum Kommentar des Grundgesetzes. Was hat man das Grundgesetz, wo ist im Grundgesetz der Punkt, man sagen kann, es ist aus Weimar gelernt worden und aus dem Faschismus gelernt worden und wie sind diese Lernergebnisse im Staatsapparat vergegenständigt? Ne? Das ist interessant, weil dann kommt man auf eine ganze Reihe ganz böser Gedanken, ne? Dass etwa, wenn hier gesagt wird, diese 15 oder so unveränderbaren ersten Artikel des Grundgesetzes. Das gilt ja meistens als Lernen aus Weimar im positiven Sinne, dass diese Gesetze dem Parlament entzogen sind, ne, und damit die Volkssouveränität eine Grenze hat in dem Naturrecht, in den Menschenrechten. Ne, das wird behauptet. In Wahrheit ist es aber so, ne, dass natürlich unter diese Grundgesetze auch das Recht auf Eigentum gehört. Eigentum ist Menschenrecht. Das war in Weimar nicht so. In Weimar wäre es pro forma möglich gewesen, ne, durch eine einfache Mehrheitsentscheidung des Gesetzgebers, ne, alles zu verstaatlichen. Ne. Das ist jetzt praktisch ausgeschlossen. Und wenn nun das Parlament es trotzdem tun würde, würde automatisch die Bundeswehr als Hüter der Verfassung einen Auftrag haben, gegen das Parlament vorzugehen. Das ist eine Lehre, die diese Leute aus Weimar und aus dem Faschismus gezogen haben.